Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Brigitte Beetz und einem Thema, vielleicht sind sogar mehrere Themen, die sehr stark das Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten betreffen.
Was ich wichtig fände, ist nicht zu sagen, so hier, das ist ein Begriff, den wir jetzt so oder so, sondern sagen, so wir sind die Redaktion X. Wir können nicht sagen, dass wir ohne Haltung berichten, weil das unmöglich ist. Unsere Haltung dazu ist dieses und jenes. Ich bin Till Schauen, ich bin leidenschaftlicher Deutschlandfunkhörer und überhaupt Hörer von öffentlich-rechtlichen Sendungen, vor allen Dingen im Radio.
Herr Schauen, was ist Ihnen aufgefallen, speziell auch im Programm des Deutschlandfunks, aber auch in den Medien allgemein?
Aufgefallen sind mir Dinge, die eher unterschwellig laufen. Das hat sich festgemacht an einer Deutschlandfunksendung, Magazin Weltzeit. Finde ich eine super Reihe. Da gab es eine Folge über Bulgarien. Da wurde immer wieder angesprochen, oder vielleicht gar nicht so oft, so der Westen. Und da lag so implizit drin so eine Art Aufforderung im Sinne von, der Westen, das ist gut, das sind wir. Und ich sagte dann so, das ist jetzt interessant, weil wenn man sagt, so es gibt so ein gutes und Westen, dann gibt es so einen Gegenentwurf, logischerweise. Das ist dann halt irgendwie der Nicht-Westen und das sind die anderen und die sind nicht so gut. Und da dachte ich, das ist vielleicht doch ein bisschen zu sehr Wildwest. So schwarze Hüte, weiße Hüte, das sind halt immer die einfachen, die reduzierenden Lösungen. Also wenn jemand sagt, so dieser oder jener ist das und was, und dann sagt diese Person das generell mit dem Ziel, so eine Grenze aufzunehmen, so ein Innen und Außen, böse und gut, und will Zustimmung dafür und möchte letztendlich eine Machtbasis aufbauen durch diese simplen Tricks. Und da habe ich dann gedacht, so, da müsste man vielleicht mal ansprechen.
Aber ist das denn wirklich ein Trick? Denn ich denke gerade drüber nach, wenn ich zum Beispiel in Moderationen auch in welchen Zusammenhängen auch immer vom Westen reden will, ne? Oder das Gefühl habe, dass das steht für irgendetwas, dass ich mir da auch schwer tue, einen anderen Begriff zu finden. Oft behelfe ich mir denn damit, dass ich sage, der sogenannte Westen. Also wenn man so noch diese alten Begrifflichkeiten hat, die man noch aus dem Ost-West-Konflikt kennt, ne? Also wenn man so sagen will, also das eine ist eben das, was wir unter Europa oder Westeuropa und den USA empfinden, und das andere ist sozusagen das andere. Dann würden Sie aber sagen, da ist eine Absicht dahinter?
Ich würde jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk niemandem unterstellen, dass er oder sie so eine Absicht verfolgt, wie ich das gerade eben gesagt habe. Aber es gibt Tendenzen. Sie haben jetzt gerade eben ganz interessanterweise die Begrifflichkeiten aus den 80er Jahren angesprochen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das sollten wir unbedingt nochmal aufgreifen. Aber jetzt konkret dazu habe ich so den Eindruck, und das gibt es an anderen Stellen viel stärker, also auch so in zum Beispiel Fernsehtalkshows oder sowas, dass da halt auch so am Kontrastregler gedreht wird. Dass dann halt so einfache, simple, krass gegeneinander gesetzte Positionen, ja, also so, ich weiß nicht, vor 2 Monaten diese Klimakleber-Nummer, die dann also so durchs Fernsehen ging, wo es dann tatsächlich Diskussionen gab, ob das Terrorismus ist oder nicht. Und da, finde ich, ist dann dieser Kontrast, der steckt dann sehr stark drin, aus Gründen, die man vielleicht, ja, warum das so aufgesetzt wurde, das müsste man vielleicht mal erkunden, aber es hilft dann bestimmten, sagen wir mal so, Meinungen, das sind dann halt diese Leute, die dann gerne eben selber schwarz-weiß malen, denen hilft das einfach durch die Verstärkung, durch die Bestätigung, die das bekommt, wenn man in so einer Talkshow sitzt und sagt, so, du siehst aber hier schwarz, aber die sind die Terroristen und das geht so nicht.
Das heißt, Sie sagen, durch die Vereinfachungen, die man im Journalismus hat, wird im Grunde, sagen wir mal, populistischen Ideen Vorschub geleistet oder populistischen Strömungen auch?
Würde ich so sagen, ja. Es gibt Vereinfachungen bestimmt, die notwendig sind, um das handhabbar zu machen. Es gibt aber auch Vereinfachungen, die getroffen werden, einfach nur, damit etwas knalliger ist. Sind es wirklich Terroristen? Das ist keine Notwendigkeit, das so zu formulieren, sondern das ist ein bestimmter Begriffs- und Bedeutungskatalog übernommen. Da werden dann Dinge abgehandelt, die ablenken von dem, was dann zum Beispiel die Klimakleber eigentlich sagen wollten. Ja, das ist dann tatsächlich ohne Not instrumentalisiert. Und das verstehe ich nicht. Das sehe ich immer öfter und das finde ich sehr, sehr schwierig.
Das heißt, Sie meinen, das hat zugenommen. Ich frage mal eine Kollegin, Frau Dr. Alexandra Borchert. Sie ist Journalistin mit mehr als einem Vierteljahrhundert Berufspraxis. Unter anderem war sie bei der Süddeutschen Zeitung. Jetzt ist sie in erster Linie Buchautorin, sie ist Beraterin, Professorin auch und ich nenne es mal in ganzer Schönheit Senior Research Associate am Reuters Institute for the Study of Journalism und zwar an der Universität of Oxford. Frau Borchert, Sie untersuchen ja länger auch schon Vertrauensverlust zum Beispiel in den Journalismus etc. Was sagen Sie zu Herrn Schauns These?
Also Herr Schaun hat auf jeden Fall einen Punkt, wenn er sagt, dass der Journalismus Lust an der Polarisierung hat. Und ich habe mich im vergangenen Jahr sehr viel mit Klimajournalismus beschäftigt, habe dafür die European Broadcasting Union auch einen großen Report dazu recherchiert und geschrieben, zusammen mit zwei Kollegen aus Oxford. Und tatsächlich haben wir da festgestellt, dass diese Polarisierung, die der Journalismus tatsächlich gerne betreibt, also hier gut, da böse, hier die Klimakleber, auf welcher Seite bist du, die zwingt die Menschen tatsächlich dazu, diese Polarisierung eine Seite einzunehmen. Und in dem Fall fällt es ihnen dann manchmal schwer, aus dieser Ecke wieder rauszukommen, weil es gibt ja eine große Mehrheit von Menschen, die zum Beispiel für Klimaschutz ist. Aber wenn man sie dann fragt, findest du Klimakleben gut oder schlecht? Dann sagen sie natürlich, nee, finde ich blöd. Und schon sind sie da in einer bestimmten Ecke. Tatsächlich ist das problematisch. Andererseits trägt das natürlich auch dazu bei, Meinungen zu schärfen. Und Journalismus ist ja auch dafür da, Meinungsvielfalt herzustellen. Denn der Journalismus sollte den Menschen ja zutrauen, dass sie sich ihr eigenes Bild machen können, dass sie sich ihre eigene Meinung bilden können. Aber wie Sie das auch schon sagten, Frau Betz, da neigt der Journalismus natürlich auch zu Vereinfachung und spricht dann oft solche Dinge so aus. Der Westen, der Osten, der globale Süden. Dass das alles nie in diesen Schwarz-Weiß-Tönen, sondern eher in Nuancen und Grautönen abgebildet wird, das wird darüber oft vergessen. Und ich finde den Appell hier auch mehr die Zwischentöne erklingen zu lassen, wirklich auch angebracht und ganz sinnvoll. Und ja, bin gespannt, was wir dazu jetzt heute noch diskutieren.
Ich bleibe jetzt nochmal hängen bei der Begriffsdefinition, die der Herr Schaun aufgerufen hat. Westen und Osten. Ich habe auch noch einen Kollegen dazu gebeten, Henry Bernhard. Er ist Deutschlandradio-Korrespondent in Thüringen. Ist sozusagen per Vita Ost sozialisiert, was jetzt natürlich, der Osten ist natürlich jetzt nicht nur die DDR, aber er kennt wahrscheinlich auch diese Ost-West-Definition. Henry, was sagst du denn, wenn du von Osten und von Westen redest? Also definieren wir da richtig?
Also wenn wir das jetzt sozusagen beschränken auf das innerdeutsche Ost-West und nicht über die große kulturgeschichtlichen Kategorien jetzt nachdenken wollen, Osten und Westen, wenn wir es auf Deutschland beschränken. Ich spreche immer vom Osten. Ich habe, glaube ich, nie 5 neue Länder oder sowas gesagt, höchstens mal ganz am Anfang vielleicht, weil jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Es sind die Bundesländer, die beigetreten sind 1990 und sie zeichnen sich ja auch immer noch ab. Also egal, welche Kategorie ich mir anschaue, ob es jetzt Einkommen ist, Rente, Lebenserwartung, Abwanderung, früher Tod und so weiter. Überall zeichnet sich sozusagen die Karte der damaligen DDR immer noch ab. Von daher finde ich es auch sehr angemessen, von der Region zu sprechen und die zusammenzufassen. Natürlich kann man, wenn man dann genauer reinguckt, muss man auch noch genauer differenzieren. Aber im Großen und Ganzen lassen natürlich solche Kategorien wie Osten und Westen dann auch Vereinfachung zu, um schneller auch vorwärts zu kommen. Denn wir müssen ja immer Komplexität reduzieren. Und wie so oft habe ich das in Forderung von einem Redakteur, der Beitrag muss kürzer werden, aber es muss mehr rein. Das ist so die Forderung. Und da müssen wir unablässig Dinge vereinfachen und verkürzen. Aber ich finde es dennoch gut, wenn da mal jemand an der Seitenlinie steht und ruft halt und denkt dann nochmal drüber nach.
Also ich bin ziemlich unglücklich mit der Richtung, in die das geht, weil das, was ich da mit Ost und Westen und so angerissen habe, das war tatsächlich nur der Aufhänger. Mhm. Ich würde gerne, um das zu verdeutlichen, was ich damit meine, würde gerne nochmal zurückspringen auf was Sie vorhin am Anfang gesagt haben, glaube ich. Wir sind ja ungefähr alle so etwa selbe Generation. Ja. Das heißt also, wir sind so sozialisiert und haben unsere Ausbildung erhalten, so in den 80ern ungefähr. Jetzt der Herr Bernhard möglicherweise ausgenommen, aber haben wir, oder ich glaube, dass in den Redaktionen großenteils noch dieses Denken vorherrscht, so in den 80ern, mit den Begriffen. Thema Meinungsvielfalt, jeder soll sich selbst eine Meinung bilden, das ist ein Konzept aus den 80ern. Ja, mehr Wahl haben, das setzt voraus, dass tatsächlich eine gleichmäßige Darbietung von den verschiedenen Kanälen ist. Und das ist genau ebenfalls noch in den 80ern. Da hat sich unfassbar viel verändert. Also wenn wir sagen, so, wir haben mehr Wahl und wir haben ganz viele verschiedene Kanäle, dann ignoriert das das zentrale Charakteristikum dieser neuen Kanäle, die nämlich viel, viel zugänglicher und einfacher sind. Ja, also die Wahl, die wir haben, die mag größer sein, aber sie ist nur scheinbar eine Wahl, weil immer ganz vorne irgendwie das Ergebnis einer Suchmaschine erscheint oder halt das, was auch immer ein Algorithmus einem auf die Twitter-Timeline spielt oder sowas. Mein Argument ist, dass es ganz wesentlich ist für die Programmgestaltung, für die Aufbereitung oder Zusammenstellung von Talkshows oder solchen Reportagen, zu begreifen, dass die Welt nicht mehr so funktioniert wie 1980, sondern dass die Intentionen, die Mittel von einem großen Teil der Personen, über die wir berichten, sich völlig verändert haben. Und dass die Kanäle sich verändert haben und dass das Publikum nicht mehr so reagiert wie damals, als wir alle vor der Tagesschau gesessen haben. Das ist zentral, weil sonst schießen sich die Öffentlich-Rechtlichen die Füße weg.
Wenn ich hier einfach mal reinspringen darf, weil jetzt wurde ja so viel gesagt, zu dem ich jetzt gerne Stellung nehmen möchte. Es ist tatsächlich nicht zu bestreiten, dass das Angebot größer ist. Sie mögen recht haben, wenn Sie sagen, dass die Wahl einem ja oft vorweggenommen wird durch die Algorithmen. Aber tatsächlich ist es zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Sendern ja, zumindest wenn ich das so verfolge, in weiten Teilen bewusst, dass sie ein bestimmtes Publikum ansprechen mit diesen Talkshows und dass der Altersdurchschnitt derjenigen, die noch lineares Fernsehen zum Beispiel gucken, ohnehin bei tatsächlich eher 70 ist oder vielleicht auch 60, aber sehr, sehr hoch auf jeden Fall. Und die öffentlich-rechtlichen Sender sind ja auch nur noch zu einem kleinen Teil Talkshows, Abendnachrichten und so weiter. Sie haben ja auch digitale Angebote. Wenn junge Menschen mit öffentlich-rechtlichen Angeboten in Berührung kommen, dann gucken die vielleicht auf YouTube Beiträge von Funk an. Ja. Oder weiß ich, sie gucken Böhmermann oder sie gucken Heute Show oder sonst was. Und das tun sie nicht linear. Und die gucken auch nicht diese Talkshows, in denen die Generation sitzt, die, wie Sie so treffend beschrieben haben, in den 80ern sozialisiert wurde. Insofern gibt es schon Wahlmöglichkeiten und die jungen Menschen machen sich das zunutze und die Öffentlich-Rechtlichen sind sich durchaus bewusst, dass da, wenn sie sich nicht Mühe geben, irgendwas abreißt zwischen den Generationen. Und da werden im Moment innerhalb der Organisationen die Konflikte auch ausgetragen. Wie schichtet man die Mittel um? Welche Angebote fördert man? Welche fährt man vielleicht zurück? Zurückfahren will ja niemand gerne. Es ist ein ganz großer Umbruch und es wird die Zukunft und überhaupt die Überlebensfähigkeit der Öffentlich-Rechtlichen definieren, wie dieser Umbruch auch in Richtung Angebot für eine jüngere Generation zu schaffen ist.
Also sagen wir mal so, also Sie wollen, Herr Schauen, Sie wollen, dass wir die Begriffe etwas besser definieren und mehr Gedanken darüber machen, was das eigentlich alles aussagt. Und Sie möchten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Journalistinnen und Journalisten dem Populismus nicht so viel Raum geben, indem sie differenzierter berichten, dass sie mehr nachhaken. Kann ich das so zusammenfassen oder ist das falsch jetzt?
Also das mit den Begriffen ist grundsätzlich natürlich richtig. Was ich wichtig fände tatsächlich ist, nicht zu sagen, so hier, das ist ein Begriff, den wir jetzt so oder so, sondern sagen, so, wir sind die Redaktion X, dies ist unser Auftrag, wir haben folgende Werte, wir füllen die so und so aus. Wir können nicht sagen, dass wir ohne Haltung berichten, weil das unmöglich ist. Unsere Haltung dazu ist dieses und jenes. Und bei unserer Berichterstattung stoßen wir an folgende Hindernisse, dass wir nämlich zum Beispiel ein Interview nicht freigegeben bekommen, wenn wir irgendwie von einem Skript vorher abweichen, ja? Oder tatsächlich das senden oder drucken, was gelaufen ist. Offenlegung. Klar zu sagen, so handeln wir, weil dies unser Auftrag ist und dies ist unser Grundgesetz und darauf stehen wir.
Das heißt, es bezieht sich vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Also das Entscheidende ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk für mich einfach wegen seiner zentralen Funktion. Gucken Sie sich Länder an, die sowas nicht haben. Die Öffentlich-Rechtlichen sind nachweislich ein ganz wesentlich stabilisierender Faktor in einer Demokratie. Und das sollte man nicht verschenken.
Aber die Frage ist ja dann auch, wenn Sie jetzt sagen, wir sollten dann auch immer wieder definieren oder auch uns öffentlich dazu bekennen, warum wir was machen zum Beispiel. Da frage ich jetzt mal Henry Bernhard, der eben in einer Gegend in Deutschland lebt und arbeitet, in der jetzt Rechtspopulismus derzeit starke Zustimmung findet, um das mal so auszudrücken. Wie wäre das denn für dich, Henry, wenn du dir das jetzt mal ganz praktisch vorstellst, wenn du jetzt auf unserer Homepage zum Beispiel öffentlich sagst, das sind die Werte, daher berichte ich. Wie wäre das?
Ach, wir haben ja sogar mal unsere, die Landeskorrespondenten solche Filme, an solchen Filmen teilgenommen, wo wir uns vorstellen, wo wir auch ein bisschen drüber reden, was uns so antreibt, was wir so machen. Und es gibt ja auch so den Staatsvertrag und so weiter, der unserer Arbeit zugrunde liegt. Aber ich finde es jetzt schwierig, das jedes Mal vor sich herzutragen, wofür wir stehen. Also natürlich ist das Grundgesetz die Grundlage, mit dem wir arbeiten. Aber das habe ich nicht immer auf dem Tisch liegen. Da habe ich immer die Thüringer Verfassung liegen oder den Kommentar, weil ich den ständig brauche in diesem Bundesland hier. Aber ich wollte noch was sagen zu Herrn Schauen, was er sagte, die Politiker folgen ihrem Skript. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das so macht, dass er vorher Fragen mit jemandem abspricht. Der Journalist stellt seine Fragen, zumindest bei uns beim Deutschlandfunk ist es so, ohne Absprache vorher. Man legt vielleicht ein Thema fest, worüber man reden will und dann muss der Politiker antworten. Natürlich gibt es viele Politiker, also die richtigen Profis, die antworten auf die Frage, die sie gern gestellt bekommen hätten und nicht auf die sie gestellt bekommen. Da muss man halt immer wieder nachfragen. Das kann ermüdend sein und es führt auch manchmal dann ins Nichts. Und zum Beispiel, Björn Höcke, jetzt AfD-Vorsitzender in Thüringen, der gibt mir schon seit Jahren keine Interviews mehr, was nicht schlimm ist, weil er ohnehin in Interviews eigentlich windelweich ist, möchte ich mal sagen. Und eigentlich war alles, was er vorher mal irgendwo gesagt hat und worauf er angesprochen wird, eigentlich immer dementiert. Er habe es nicht so gemeint. Da muss man einfach auf seine öffentlichen Veranstaltungen gehen, sich seine Reden anhören und da kriegt man sozusagen den ganzen Höcke. Also man muss einfach die Wege finden dann zu den Leuten, um das rauszukriegen, wofür sie stehen. Aber das machen wir eigentlich jeden Tag und ich weiß nicht, ob wir uns da jeden Tag dann nochmal, ob wir das alles nochmal erklären müssten.
Ja, aber hat Herr Schaun da nicht trotzdem einen Punkt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, vielleicht aber mit diesem demokratierelevanten Auftrag ein bisschen mehr in Vorlage gehen sollte, also das auch immer wieder ja doch auch erklären, vielleicht nicht jeder Einzelne von uns, aber in Gänze vielleicht damit auch vielleicht sogar werben sollte?
Durchaus. Und wie heißt denn unser Themenjahr gerade? Das ist doch, Brigitte, ja. Wie heißt das?
Wehrhafte Demokratie.
Genau.
Die sogenannte Denkfabrik im Deutschlandfunk, genau.
Genau, unser Themenjahr, wehrhafte Demokratie, da reden wir doch gerade über diese Dinge in ganz verschiedenen Formaten und da machen wir auch das öffentlich und breiten es nochmal aus, was uns wichtig ist und was uns antreibt und wofür wir stehen.
Frau Borchert, wie sehen Sie das?
Ja, ich denke, da muss man zwei Sachen oder zwei Kritikpunkte auseinanderhalten, die Herr Schaun hier geäußert hat. Einmal geht es ums schlichte Handwerk und das ist tatsächlich so. Also ich kenne keinen Journalisten, der darauf eingeht, dass man Fragen vorher einreicht, die dann auch beantwortet werden oder gar, wenn es um Print geht oder also um geschriebene Texte, schriftliche Interviews führt. Und kritisches Nachfragen gehört zum journalistischen Handwerk. Das ist selbstverständlich, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Und dass das nicht immer gut gemacht wird, liegt einfach daran, dass nicht jeder zu jeder Zeit ein Meister seines Fachs ist, auch nicht jede Kollegin, jeder Kollege. Das ist die eine Sache. Das zweite ist aber das Thema Haltung. Ich gebe Ihnen recht, Herr Schaun, wenn Sie sagen, Haltung muss da sein. Und ich denke auch, ohne Haltung ist Journalismus nicht möglich. Und dieses leicht abwertende Wort Haltungsjournalismus, das kann ich überhaupt nicht leiden, denn Journalisten brauchen eine Haltung. Sie stehen, das ist eben auch schon richtig angesprochen worden, auf dem Boden der Demokratie, des Grundgesetzes. Die Achtung der Menschenrechte gehört zu dieser Haltung und ich würde behaupten, nicht nur, weil ich mich mit dem Thema jetzt viel beschäftigt habe, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, sprich Klimaschutz, das gehört auch zur Haltung und wie gesagt, diese Haltung, das ist der Ausgangspunkt für Journalismus und das darf man nicht verwechseln mit Meinung. Das wird ja oft dann so vermengt. Ja, oh, es gibt nur noch Haltungsjournalismus, wollen ja Leute einfach sagen, oh, die Meinung passt mir nicht. Aber praktikabel finde ich es nicht, wenn man jetzt sagt, vor jedem Beitrag, in jedem Text auf der Website müsse man noch mal ganz deutlich erklären, was die Haltung ist. Die Haltung muss deutlich werden, tatsächlich auch aus dem Handwerk heraus, aus den Fragen, aus den Inhalten, denn die Erfahrung zeigt ja ohnehin, dass man viel hinschreiben kann von Werten, die man verfolgt und so weiter und so fort. Das liest im Zweifel keiner. Das ist dann so wie das Mission Statement des Unternehmens, was da irgendwann mal auf der Führungskräftetagung abgenickt wurde und dann da irgendwie steht. Also Haltung muss deutlich werden, letztlich im Handwerk und jeden Tag, aber nicht ständig ja, formelhaft wiederholt werden. Aber vielleicht haben Sie da eine andere Idee, Herr Schaun, wie man das praktikabel machen kann.
Sagen wir mal so, ich verstehe natürlich völlig, ich schließe mich komplett an. Also Herr Bernhard sagt natürlich, es ist unpraktisch, das zu machen. Das will niemand. Ich ziehe das zurück und würde sagen, vielleicht gehört das in die Redaktionen rein, bei der Auswahl von Themen, bei der Bearbeitung, auch bei, ja genau, so.
Also dass man darüber diskutiert, immer wieder von welcher Haltung aus oder sagen wir mal mit welchen Kriterien man berichtet, meinen Sie das?
Ja, also die privatwirtschaftlichen Firmen geben sich ja so Mission Statements und das wäre vielleicht das, was ich da so raussehe. Ich meine, andererseits bin ich sehr beruhigt. Ja? Also ich höre das gerne, was Sie beide sagen, bin da auch jetzt etwas beruhigt und komme runter so von meinem Dingsbums, aber ich glaube, dass es tatsächlich gut wäre, das intern tatsächlich ein bisschen stärker bewusst zu machen.
Was ist das denn, was Sie so aufgeregt hat, wo wir Sie jetzt beruhigen konnten?
Naja, tatsächlich, also so die, das, was Frau Borchardt vorhin sagte, dass diese Diskussion in den Öffentlich-Rechtlichen stattfindet, dass da auch tatsächlich Reibung offensichtlich entsteht, weil wenn das tatsächlich so passiert, fände das super. Das ist natürlich immer mit so schweren inneren Reibungen verbunden, aber wenn das, ja, dann glaube ich, würde sich das lohnen. Ich kriege das natürlich nicht mit, weil irgendwie keinen Zugang zu einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Ich sehe das, kann das nur von außen sehen und auch so Themen, ja, perfekt, ja, das ist eigentlich genau das.
Ich erlebe es eigentlich schon in vielen Redaktionen, dass wir doch sehr stark über diese Begrifflichkeiten diskutieren, dass wir auch stark darüber diskutieren, welche Haltung man zu gewissen Themen einnimmt. Henry, ist das jetzt auch im Landeskorrespondententum spürbar?
Also ich finde es sehr erfreulich, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Kommentarauftrag bekomme, dass mich da nicht jemand vorher fragt, wie ich das Ganze bewerten werde. Ja, also angenommen zum Beispiel AfD wird beobachtet oder Paritätsgesetz scheitert vorm Verfassungsgericht. Da fragt mich keiner vorher, wie ich das bewerten werde, sondern ich mache dann meinen eigenen Kommentar. Aber Kommentar ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes. Aber natürlich diskutiert man manchmal auch mit Kollegen, wo jemand sagt, du guck mal hier in den Beitrag, das ist ein bisschen zu wertend, was du da geschrieben hast. Denk da nochmal drüber nach, ob man das anders machen kann. Mhm. Also ist es ja eher so, dass wir versuchen, Meinungen rauszuhalten und Haltung ist natürlich wieder ein bisschen was anderes, aber es überlappt sich natürlich auch und da muss man auch vorsichtig sein, denn das, was eben als Haltungsjournalismus bezeichnet wurde, ist ja manchmal auch Meinungsjournalismus, der dann zu sehr in die Beiträge, ob sei es eine Zeitung, Radio oder Fernsehen, reinschwappt und das ist eher unangenehm. Aber man muss sagen, es war, wenn man sich mal ältere Zeitungen vornimmt und die müssen nur 20, 30 Jahre alt sein, da ist es oft noch viel schlimmer. schlimmer. Es ist oft sehr staatstragend und eher unangenehm zu lesen aus heutiger Perspektive. Ich glaube, da sind wir sogar weitergekommen.
Das finde ich auch, ja. Das geht mir auch immer so, wenn also die glorreiche Vergangenheit des Journalismus beschworen wird und man glaubt es gar nicht, wie der Journalismus damals war tatsächlich.
Das heißt aber, interne Reibungen vielleicht öffentlich zu machen, würden Sie das auch anderen Journalistinnen und Journalisten empfehlen? Oder ist das jetzt auch ein bisschen so eine typische Deutschlandfunk-Eierkopf-Diskussion, wo wir natürlich auch ein bisschen außen vor sind, weil wir jetzt uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht auf dem Markt unbedingt bewähren müssen und weil wir im Deutschlandradio jetzt auch vielleicht andere Voraussetzungen haben?
Reibung ist immer gut und interne Diskussionen sind auch wichtig. Ich finde grundsätzlich diesen Anspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass man versucht, das relativ meinungsarm zu machen, verschiedene Standpunkte darzustellen. Also das finde ich grundsätzlich ganz gut. Wenn man Menschen befragt, Nutzerforschung macht, dann wünschen die sich das auch, weil die sagen, wir sind erwachsen, wir können uns selber eine Meinung bilden und wir möchten gerne den Versuch zumindest erleben, dass hier versucht wird, verschiedene Positionen darzustellen und damit einer einigermaßen Distanz drauf zu schauen. Und das finde ich auch sehr gut, denn Meinung und knallharte Positionen oder Positionierung gibt es ja in den sozialen Medien, in sozialen Netzwerken überall. Aber es ist ja zunehmend schwierig geworden, was zu finden, wo man sagt, oh, da wird auch mit einer gewissen Distanz und Mühe werden verschiedene Seiten ausgeleuchtet, da werden verschiedene Quellen befragt. So da, finde ich, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine ganz, ganz wichtige Rolle. Man sieht ja auch tatsächlich, dass es in den Ländern, wo es starken, als unabhängig empfundenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, dass da das Vertrauen in Medien höher ist. Also das Reuters-Institut gibt jährlich den Digital News Report raus. Das ist die größte fortlaufende Untersuchung zur Mediennutzung. Und da zeigt sich das ganz deutlich. Dort, wo es starke öffentlich-rechtliche Sender gibt, ist das Medienvertrauen höher. Und das ist ja schon mal auch eine gute Nachricht. Das heißt ja, dass die entsprechenden Sender heute sind sie ja auch auf allen möglichen Plattformen unterwegs, aber dass die entsprechenden Organisationen einen guten Job machen.
Jetzt hoffe ich nur, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht komplett verwirrt haben, denn wir haben ja einerseits darüber geredet, dass man einfach mehr Haltung zeigen sollte oder klarer machen sollte, von welcher Warte aus man berichtet oder auf welcher Grundlage man berichtet. Und gleichzeitig soll man unparteiisch sein. Ist das jetzt ein Widerspruch oder fällt das mir jetzt nur gerade so auf?
Nein, eben gar nicht. Das hatte ich vorhin ja auch schon versucht zu erklären, vielleicht nicht deutlich genug. Es gibt einerseits die Haltung, also diese unumstößlichen Werte. Journalistinnen und Journalisten arbeiten auf dem Boden der Demokratie und des Grundgesetzes. Und wenn sie das nicht tun, dann sägen sie sozusagen an dem Ast, auf dem sie sitzen. Also das ist eine Haltung. Es ist auch eine Haltung, dass man sich den Menschenrechten verpflichtet fühlt. Meinung, das ist was sich jeden Tag ändern kann. Die Haltung sollte sich nicht ändern. Natürlich sind die Übergänge da manchmal fließend, das wurde ja auch schon angesprochen, aber Haltung ist wichtig, aber ein Versuch, mit einer gewissen Distanz Dinge auszuleuchten, der ist wirklich wichtig und da erfüllen die Öffentlich-Rechtlichen auch einen ganz wichtigen Job.
Ich würde gleich nochmal auf den Punkt zurückkommen, der Herrn Schaun, wie ich finde, wohl sehr wichtig ist. Es geht ja auch so um die Abwehr von populistischen Angriffen gegen unsere Demokratie, aber auch gegen den Journalismus an sich. Weil Sie haben auch gesagt, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine demokratische Haltung mehr betonen würde, würde das vielleicht helfen, Populismus abzuwehren. Würden Sie das immer noch so sagen? Also würden Sie das nochmal unterstreichen?
Ich weiß nicht genau, ob ich das gesagt habe. Wenn ich es gesagt habe, dann war es vielleicht nicht so richtig präzise. Was ich gemeint habe, war weniger die Haltung zu dokumentieren, als sich durch schlechte Angewohnheiten dazu verleiten zu lassen, solche Sachen einfach ins Haus zu lassen. Populismus einfach eine Plattform zu geben, wo es gar nicht sein muss.
Durch die Vereinfachung, die Sie ja vorhin auch schon skizziert haben, zum Beispiel in Talkshows, ne?
Ja.
Aber das ist doch eine Frage des Handwerks, viel eher als der Haltung, oder? Oder vielleicht auch eine gewisse Faulheit, sich vorher vielleicht nicht ausreichend mit dem Gesprächspartner gegenüber auseinandergesetzt zu haben oder mit den Fakten und dann einfach es laufen zu lassen, obwohl man da eigentlich reingrätschen müsste. Ist es das, was Sie meinen?
ich würde eher sagen Denkfaulheit und ja, genau. Zum Teil halt auch so hierarchische, starre Strukturen, die dann halt sowas verhindern.
Ja, gerade zum Thema Haltung. Also wir kriegen ja auch als Autoren, Journalisten immer wieder Hörermails. Auch ich kriege immer mal wieder welche. Und es sind eigentlich immer Leute, die sich beklagen, dass zu viel Haltung irgendwo drin sei, wo sie gefunden haben. Mal kommt es von rechts, mal kommt es von links. Also ich musste mich schon als alles Mögliche beschimpfen lassen. Ist das erste Mal jetzt, dass jemand mehr Haltung von mir verlangt. Das ist ungewohnt, muss ich sagen.
Aber vielleicht auch mal ganz schön.
Ja. Wie gesagt, es ist schön, wenn mal jemand von der Seitenlinie mal was Irritierendes ruft, wo man nochmal drüber nachdenkt über seinen Job.
Und das war nach Redaktionsschluss heute mit unserem Hörer Till Schauen, mit der Journalistin und Medienforscherin Alexandra Borchert und dem Thüringen-Korrespondenten des Deutschlandradios Henry Bernhard. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust bekommen haben, mal dabei zu sein und vielleicht auch einfach nur Anregungen zu geben, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz. Bis bald.
Euch einen schönen Abend. Die Leitung ist ja jetzt auch zu Ende in der Minute.
Genau.
Gleichfalls.
Dann drücke ich jetzt auf Disconnect.
Ciao. Ja, tschüss.